Eine emotionale Achterbahnwoche liegt hinter Hertha BSC und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer Hertha mit mir, Inga Bödeling, und mit jemandem, der diese Woche auch ganz nah begleitet hat. Ich freue mich, dass er da ist, Dennis Deisdorfer von Hertha TV. Hallo,
hallo.
Dennis.
Hallo, freut mich hier zu sein, dankeschön.
Ich freue mich, dass du da bist, weil ich könnte mir keinen besseren Gast vorstellen, um über diese Heimspielwoche zu sprechen.
Ach Gott, ja.
Es war viel los.
Es war unfassbar viel los, also das hat mich einfach komplett mitgenommen, aber... Gut, ich denke mal, dazu kommen wir jetzt dann gleich.
Dazu kommen wir ausführlich. Ja. Wir sprechen über zwei spektakuläre Heimspiele in, wie viel waren es, 4 Tagen. Wir gucken auf das Auswärtsspiel in Darmstadt. Aber bevor wir all das machen, müssen wir noch das Eckenrätsel von vergangener Folge aufklären. Mhm. Und zwar habe ich davon gefaselt, dass Lucas Toussaint vor 525 Tagen das letzte Eckentor für Hertha gemacht hätte. Das stimmte natürlich nicht. Weißt du, wer das letzte Eckentor gemacht hat?
Also wenn ich mich recht entsinne, müsste es Kempfi gewesen sein. Marc-Oliver Kempf gegen Hannover. Und dann war es ja schon ziemlich zum Ende hin der letzten Saison dann wiederum.
Siehst du, ich wusste, warum wir dich eingeladen haben.
Ja, ich bin live dabei.
Eben. Es ist nämlich in der Tat so, es gab ein paar Zuschriften von euch, darüber haben wir uns übrigens sehr gefreut, via Mail auch unter unserem YouTube-Video. Es kam der Hinweis gegen Magdeburg, 2. September 2023. Da war es Tabakovic nach Ecke, Kopfballverlängerung von Smail Previak. Konnte ich mich jetzt auch nicht mehr so dran erinnern, aber ich war auch im Urlaub bei dem Spiel.
Dann sei die verziehen.
11. Februar 2024, daran konnte ich mich erinnern, das war das 2:1 gegen Fürth und das war eben auch Kempf nach Ecke von Palko Dardai.
Wo er sich verletzt hat.
Richtig, dieser Doppelpack von ihm.
Stimmt.
Und dann eben 26. April 2024 gegen Hannover 1:1, Kempfi nach Ecke von Palko Dardai.
Na, da haben wir's.
So, es waren dann doch nur 183 Tage und nicht 525.
Dann geht's ja noch.
Genau, hätten wir das auch geklärt und können jetzt frei heraus loslegen mit dieser emotionalen Woche. Es war viel los, Mittwochabend 2:1 gegen Heidenheim, die Tore Derry Scherhand und, jetzt hatte ich mir gerade auch noch aufgeschrieben, natürlich Mika Cuisance. Mhm. Ja, und Stefan Schimmer und dann halt noch so ein Tor, aber da reden wir auch gleich drüber. Was mir aus deinem Vlog, den ich mir natürlich angeguckt habe, hängen geblieben ist, war, ich kann dieses Pokalding nicht.
Ja.
Es war ärgerlich, dass ihr jetzt auch weitergekommen seid.
Ja, voll. Nee, das ist richtig schlimm. Ich verstehe das nicht, was da auch immer, also insgesamt mit diesen Spielen los ist bei uns da im Pokal, aber halt auch bei mir persönlich dann. Also es war ja letzte Saison schon gegen den HSV. Das war ja schon unfassbar emotional und da sind mir auch schon die Tränen dann runtergelaufen. Aber ich weiß nicht, was jetzt gegen Heidenheim los war, dass mich das wirklich am Ende komplett zerrissen hat. Also ich habe mich ja da so reingesteigert und war schon nach diesem 1-2 dann so unfassbar traurig, dass ich mir dann dachte, das kann jetzt nicht wahr sein, dass wir wirklich noch dieses 2-2 denn da kriegen und dann wirklich auch dann nur ein paar Sekunden vor Schluss.
Ja.
Und es war auch dieses Ding, das hatte ich auch den Kollegen schon so gesagt, dass ich ja in meinem Vlog dann, ich habe mich gefilmt, wie ich eigentlich auf den Platz gucke.
Ja.
Und habe aber null realisiert eigentlich, was da passiert ist. Also das war so, es war Licht an, aber es war niemand zu Hause gerade in dem Moment bei mir. Weil ich habe das nicht realisiert, wie der Schiedsrichter dann zu dem Linienrichter gegangen ist und die dann da irgendwie noch gequatscht haben. Das habe ich mir alles erst im Nachhinein angeguckt.
Mhm.
Und als auf einmal alle jubeln, als hätten wir das Tor geschossen, wo mir dann klar wurde, okay, das zählt einfach nicht. Warum zählt's denn aber nicht? Und ich habe es nicht verstanden. Und da war einfach vorbei, diese Erleichterung, die kam dann aus mir rausgeschossen.
Aber ich glaube, da ging es dir so wie ganz, ganz, ganz vielen im Stadion. Also was da in den Sekunden abgegangen ist, hat wirklich keiner verstanden. Bei mir war eine völlige Ruhe plötzlich, weil ich wusste, okay, Verlängerung ist, brauche ich halt nicht, habe ich Ruhe zum Schreiben erstmal wieder. Wenn das ein Ligaspiel gewesen wäre, dann wäre es mega hektisch geworden, weil man aus einem Sieg noch einen Unentschieden hätte machen müssen. So war es, ja gut, dann jetzt halt noch eine halbe Stunde extra.
Ja.
Aber wir haben es auch, also auch selbst auf der Pressetribüne saßen wir da und dachten so, aber was zur Hölle passiert? Und wir haben ja im Gegensatz zu dir dann doch noch einen sehr guten Überblick eigentlich. Du stehst meistens hinter dem Tor, auf das Hertha hoffentlich dann schießt.
Ja.
Also eine sehr flache Perspektive. Wir sind da dann doch ein bisschen mehr von oben. Aber selbst wir waren so, hä? Was passiert jetzt?
Ja, also ich habe es auch wirklich in diesem Moment irgendwie so gar nicht realisiert, weil ich hatte dann halt in meiner Aufnahme, das habe ich dann weggeschnitten, weil ich mich da jetzt halt nicht so viel doof verkaufen wollte. Aber ich habe dann irgendwie sowas gesagt wie, ja, das muss jetzt hier irgendwie abseits gewesen sein, weil da, wo Tjaak Ernst ja dann den Freistoß ausgeführt hat, dachte ich mir, da war ja der Ball eigentlich gerade gar nicht. Und also so die Aktion war jetzt in diesem Bereich gar nicht. Warum muss er denn da den Freistoß dann aber ausführen?
Mhm.
Bis ich dann im Nachhinein ja mitgekriegt habe, dass es halt wirklich dieser Schubser dann davor ja gewesen sein soll.
Aber wie lange es gedauert hat, bis das raus war, oder?
Ja, aber boah, also da stecken glaube ich auch eher so viele Sachen mit drin. Also ich bin froh, dass das natürlich jetzt so entschieden hat, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt einfach in diesem Moment so ein Ding war, dass der Linienrichter, die ganze Zeit ja immer so darauf getriggert werden, hey, wartet erstmal ab und macht nicht gleich irgendwie Stress. Der Videobeweis macht es irgendwie schon. Und dass er vielleicht in dieser einen Sekunde sich so ein bisschen darauf verlassen hat, bis ihm dann klar wurde, oh Gott, jetzt haben die hier das Tor geschossen und ich habe aber eigentlich gerade das Foul gesehen und wir haben ja aber leider gar keinen Videobeweis. Und dass, wenn er es dann halt sagt, dann ist es halt sehr, sehr unangenehm natürlich für die Heidenheimer, aber für uns natürlich dann glücklich. Aber am Ende, weiß ich nicht, wäre dann vielleicht auch irgendwo richtig, aber ich glaube, da gibt es 1000 verschiedene Meinungen.
Also ich finde, die Entscheidung war durchaus vertretbar. Die Herführung der Entscheidung war ein bisschen schwierig.
Ja.
Ich finde, da konnte man auch Heidenheim-Trainer Frank Schmidt im Nachhinein recht geben. Du warst, glaube ich, auch bei der PK dabei. Man konnte es auch verstehen, dass er sich aufgeregt hat. Fiello hat auch noch gesagt, naja, also ich würde mich an seiner Stelle auch aufregen. Also wir wären auch sauer. Aber jetzt im Endeffekt, finde ich, war es ein verdientes 2-1.
Ja.
Und da änderte dann auch das späte Gegentor nichts und auch diese dramatischen Schlusssekunden nichts. Du hast es gerade gesagt, auch mit Tränen in den Augen. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Mhm. Und das hat mir auch so aus der Seele gesprochen, weil wir da auch alle saßen so, was ist passiert? Und ich glaube auch die Fans waren alle so, hä? Und es war ja am Ende nicht das offensichtliche Foul im Strafraum zwischen Marton Dardai und Stefan Schimmer, sondern ein Schubser schon weiter vorher.
Genau.
Und das hat Frank Schmidt nämlich auch nachher gesagt noch in der PK, als die Mikros schon aus waren, meinte er, naja, es war alles 10 Sekunden vor dem Tor ungefähr, dass er übrigens von Paul Wanner geköpft wurde. Mhm. Du hattest ihn schon auf dem Schirm in deinem Blog.
Ja, also da bei dem, da wusste ich schon vorher, oh Gott, der darf halt auch nicht anfangen, das war mir schon wichtig. Aber als ich dann später gesehen habe, wie er denn wirklich genau an mir vorbeiläuft, dann war mir klar, oh nein, also wenn der jetzt kommt, irgendwas passiert doch dann noch. Und ja, der ist halt auch kein Schlechter, ne? Also von daher, das hat man ja schon gesehen, dass der dann sofort das Heft in die Hand genommen hat und es dann da irgendwie noch rumreißen wollte. Aber ja, also wie gesagt, das auch mit dem Foul, ich glaube, alle dachten erstmal, dass es ja wirklich dieser Judo-Griff dann da ist.
Genau.
Aber ich weiß nicht, was der Heidenheimer da gegen Marton hatte, dass er ihn ja wirklich erst schubst und dann halt nochmal da rumwirft. Also weiß nicht, was da gewesen ist, aber gut.
Jack Ernst hat hinterher gesagt, also ich kenne Marton jetzt auch schon eine Weile, der fällt auch nicht so einfach. Und wir waren so, ja, okay, also er ist dann gleich zweimal, musste er runter. Also dann hat Stefan Schimmer schon ordentlich Hand angelegt.
Richtig.
Das war schon übel. Aber ich finde insgesamt ein wirklich krasses Spiel.
Mhm.
Gerade die erste Halbzeit super beeindruckend. Viele haben von der besten ersten Halbzeit der Saison gesprochen. Ich glaube, das würdest du auch unterschreiben, oder?
Auf jeden Fall. Also ich habe auch so dieses Feuer, was da drin war, das hat mir schon mal unfassbar gut gefallen und dann wirklich was für ein Selbstverständnis irgendwie bei den Spielern mit dabei war, wie viele Torchancen sie sich ja auch kreiert haben. Also das hat man ja vorher so in vielen Spielen schon immer so ein bisschen erahnt, ist ja halt immer so, das mit dem viel Ballbesitz, aber dass es in diesem Spiel wirklich dann halt auch mit diesen tiefen Läufen und dann hintereinander weg, dann läuft Sessa mal dahin und Cousins wechselt dann da und irgendwie kam ja dann immer mal ein Torschuss raus und das fand ich richtig gut.
Super komplex irgendwie von der Spielanlage her,
kannten
wir jetzt so ja auch noch nicht ganz und wichtig natürlich auch, dass Ibo Maser fit war nach seiner Knieprellung gegen Karlsruhe. Der hat ungewöhnlicherweise mit so einer blauen Hose gespielt, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, also da habe ich mich auch gewundert, ich wusste jetzt nicht, ob das denn irgendwie wie so eine Leggings ist oder ob das denn eher so ein bisschen, um das so stabil zu halten, dass es eher so eine längere Bandage war, aber das weiß ich jetzt selber auch nicht.
Wir haben leider in der Mixzone auch verpasst, ihn zu fragen, aber es gab ja auch 8000 andere Fragen nach diesem Spiel.
Ja, das stimmt.
Und was aber wirklich Man of the Match, Mika Cuisance, was er auch nochmal gesagt hat, so hey, das war einfach so ein richtig großer Sieg für uns alle, für die Fans, für die Familie, er erwähnt gerne die Familie. Für ihn ist das echt ganz wichtig. Und ich finde, da hat er nochmal seinen Wert auch gezeigt, den er hat. Also
auf jeden Fall.
Krasse Entwicklung. Wir haben im Sommer im Trainingslager mit ihm sprechen können. Da war natürlich auch viel so, ja, was war denn eigentlich in den letzten Jahren los? Und so ein bisschen verschlammtes Talent irgendwie. Und jetzt mega der Durchbruch. Ist schon krass, oder?
Ich glaube, bei dem ist es tatsächlich auch so dieses Ding halt mit der Familie.
Mhm.
Eben wenn er das auch die ganze Zeit ja immer selber schon so anspricht. Ich glaube, bei ihm ist es halt wirklich so auch mit den mit seinem Sohn oder hat er mehrere Kinder, weiß ich gar nicht.
Ein Sohn, ja.
Genau. Und dass der für den halt eben auch alles irgendwie so reinhaut, dass das so eine ganz andere, so eine Papa-Motivation dann irgendwie so ist, dass er da wirklich, glaube ich, jetzt so seinen Weg dann auch gefunden hat. Und der ist ja, also wie der vorangeht, auch hintereinander weg die ganze Zeit, dass er selber die Tore schießt, die Vorlagen gibt und auch, wenn es nicht läuft, ist er halt traurig, aber guckt auch schon wieder direkt aufs nächste da, auf das Spiel, wo er es dann wieder besser machen kann. Und so im Training muss man sagen, da kriegt man es ja dann auch schon mit. Das war auch so ein Ding im Trainingslager, da kann ich mich an ein so ein Ding erinnern. wo das Training vorbei ist und sie haben dieses Trainingsspiel, glaube ich, irgendwie unentschieden gespielt oder so. Und irgendeiner meinte dann so, ja, na komm, ist doch nur ein Trainingsspiel oder so. Und er sagt dann halt so mit seinem französischen Akzent so, ist mir egal, ich will gewinnen.
Ja.
Und so diese Mentalität, die zeigt er jetzt ja auch schon die ganze Zeit und das finde ich überragend bei dem. Also der zieht auch die anderen immer weiter mit.
Mhm.
Und also technisch muss man dem natürlich auch nichts vormachen. Also da ist er ja auch unfassbar gut.
Und sein Jubel an der Eckfahne, der könnte jetzt schon so ein ikonisches Ding
voll
werden, oder?
Also das ist ja, also dass er es jetzt wirklich das zweite Mal auch schon gemacht hat. Ich glaube, das wird auch das dritte und das vierte Mal noch kommen, dass es wirklich so sein Jubel wird. So wie Fabi ja immer dann mit seinem Verbeugen das dann da so gemacht hat, hat er sich jetzt halt die Fahne für sich entdeckt. Also von daher kann er gerne öfter machen.
Ein neuer Fahnenträger für
Richtig.
Der BSC.
So muss es sein.
Du kannst jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir erinnern uns alle an den Jubel von Mika Cuisance mit Ibo Masa. Lass mich kurz überlegen, nach welchem Spiel das war. Es war eine Andeutung auf was? Wo die beiden sich
auf
so...
Auf Dragon Ball.
Dragon Ball.
Gegen Braunschweig, ja. Als Ibo da den Elfmeter dann reingemacht hat und dann, ich muss sagen, ich bin da jetzt auch nicht so komplett drin, aber die Kollegen auf jeden Fall schon sehr gut mit dabei und die haben dann sofort entdeckt, ja, und das ist dann hier diese Fusion und so und daraus können wir dann halt auch nochmal irgendwie was machen und dann haben wir ja da auch auf Social Media so das ein bisschen zelebriert.
Ich hatte auch null Ahnung, habe mir das auch angelesen danach und dachte so, ist das was die Spieler selbst für sich entdecken oder ist das auch was ihr sagt, hey, mach das mal, wenn wir da in der
Ecke
stehen?
Ist also eigentlich, dass wir den jetzt irgendwie was vorgeben oder so, das eigentlich gar nicht. Außer, dass wir halt sagen, hey, wäre schön, wenn ihr in die Kamera jubelt. Aber so die Sachen, wenn sie sich dafür Anime oder so interessieren, das ist wirklich so komplett ihrs. Aber auch bei mehreren. Mhm. Also die interessieren sich da schon echt viel dafür.
In die Kamera jubeln, das habe ich mich auch gefragt. Du bist ja dann immer, musst immer einmal hinterm Tor herherzen, wenn die Tore fallen. Nehmen die Spieler das manchmal wahr dann, dass du da bist?
Manchmal schon, ja. Also manchmal denke ich mir auch so, hey Mensch, und eigentlich, ich stehe genau vor euch, mach doch bitte noch irgendwas, das wäre halt für den Vlog halt richtig gut. Aber also es kam auch schon oft genug vor. Ich kann mich da an Rostock erinnern, letzte Saison, da hatte dann Mathe Winkler und Palko auch mal in die Kamera gejubelt. Jetzt bei dem Braunschweig, das war glaube ich sogar genau dieser Jubel mit Ibo und Mika, dass dann auch Kevin Sesser auch so in die Kamera einmal gejubelt hat. Und das beste Ding fand ich eigentlich war in Kaiserslautern nach unserem
4-3.
Genau, 4-3, dann war es das vierte, dass dann Mika wiederum, der ja auch wieder, das Tor geschossen hat und dann aber eigentlich zur anderen Seite gerannt ist, also gar nicht dahin, wo unsere Fans waren und Pascal Clemens wiederum dachte, okay, es rennen jetzt alle zu den Fans und dann ist er rübergekommen und hat dann halt auch gejubelt, auch einmal sogar gegen die Kamera gehauen, wo ich mir dachte, hey, oh, bitte, jetzt ist das Ding nicht kaputt, das wäre echt schade drum und dann ist er erst umgedreht und dann zu den anderen gelaufen, weil er dann gar nicht gemerkt hat, dass die gar nicht mitgekommen sind, also war eigentlich auch ganz süß, aber so immer mal wieder kriegen die es eigentlich schon ganz gut hin, das freut mich dann wiederum natürlich.
Martin Winkler könnte demnächst, wenn er mal wieder ausfallen muss, leider, könnte er auch mal die Kamera übernehmen, oder? Der ist sehr interessiert, wie man jetzt auf deinem letzten Vlog gesehen hat.
Ja, der hat sich anscheinend ja auch die Kamera dann selber schon geholt. Also es ist ja...
Hausinterne Konkurrenz.
Ach. Ja, wirklich. Also da muss ich nochmal mit ihm sprechen. Aber vielleicht bietet er ja dann einfach irgendwie eine andere Perspektive. Wäre auch schön.
Zecke war ja auch ganz interessiert.
Ja, stimmt.
Es waren herrliche Bilder.
Das war ja auch cool.
Ja, und dann folgte nach diesem ganzen Heidenheim euphorischen... emotionalen Achterbahntrip, auch noch die Auslosung für die nächste Runde. Es ist auswärts beim 1. FC Köln. Wenn man das jetzt ungeachtet dessen, was am Samstag passiert ist, betrachtet, dachte ich am Sonntagabend, ja, ist eigentlich ein ganz, ganz gutes Los.
Ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Los. Also es ist, ich bin natürlich auch irgendwie ganz froh, dass man jetzt halt gleich so einen großen Gegner denn da aus dem Weg geht, weil das braucht man dann halt einfach nicht.
Ich war auch sehr erleichtert, als Bayern gegen Leverkusen gezogen wurde.
Das ist ja sowieso so ein Ding.
Perfekt.
Und dann Frankfurt-Leipzig auch, die hauen sich da auch gegenseitig raus. Ja, und dann war es bei mir so, dass ich mir dann auch dachte, ja gut, Köln, das wird auf jeden Fall ein spannendes Ding. Wir jetzt halt nicht irgendwie so sagen, ja, das ist jetzt hier irgendwie machbar oder so ein Quatsch, oder weil da kriegt man sofort immer die Retourkutsche. Also das möchte ich ja wirklich auf gar keinen Fall. Aber so in Köln und dann Flutlichtspiel abends, da wird schon eine unfassbare Stimmung sein. Und dann müssen wir halt einfach gucken, dass wir dann diesmal hoffentlich gewinnen.
Richtig, gespielt wird am 3. oder 4. Dezember und es gibt dann ganz schnell die Chance auf Wiedergutmachung. Denn am Samstagabend hat es nicht so gut funktioniert.
Ja.
Aber was für eine Kulisse. 68.000 Zuschauer. Ich fand's Wahnsinn.
Das war unfassbar cool.
Also ich glaube, bei dir unten wahrscheinlich noch mal härter, oder?
Ja, also das ist alleine, wenn man von unten diesen Blick dann halt auch hat. Also es ist ja schon so, man fühlt sich so ein bisschen wie der Spieler jetzt, sag ich mal, ja, weil man ja auch einfach so diese Perspektive hat. Und wenn dann halt auf beiden Seiten es dann da auch so komplett abgeht, dann macht das unfassbar Spaß. Das hat ja dann der Trainer auch auf der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, dass er insgesamt halt so diese Kulisse, dass es halt einfach geil ist und jetzt halt auch irgendwie nicht so erdrückend ist, dass man jetzt irgendwie Angst hat, dann irgendwie Fehler zu machen, sondern dass es halt eigentlich ja eher beflügelt, weil man als Fußballer eben genau das möchte, dass es halt volle Hütte ist und einfach alle komplett steil gehen.
Ja, es war Wahnsinn. Und ich finde, im Gegensatz zur Leistung beider Mannschaften waren die Fans erstklassig.
Ja gut, aber ich finde, es hat sich so ein bisschen so spielerisch, ja, ich glaube, es waren einfach beide Mannschaften wirklich ziemlich gut aufeinander irgendwie vorbereitet. Ja. Und man hat eben auch gesehen, dass wir denn da irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten hatten, weil ja dann Köln da eben mit dieser Dreier-Fünfer-Kette da irgendwie auch gespielt hat. Da sind wir nicht so gut durchgekommen. Mhm. Man muss ja auch sagen, also klar, die Kölner haben sich danach auch überall ja dann gefreut und so, ist ja dann auch in Ordnung. Aber ich finde jetzt auch, dass sie jetzt auch nicht irgendwie die Sterne vom Himmel gespielt haben. Also war halt sehr effizient, da stimme ich dann zu. Aber deswegen macht es dann das Ganze umso spannender für den Pokal eigentlich, weil es ja wirklich so eine knappe Begegnung war und da eigentlich so irgendwie alles passieren konnte. Und das jetzt man eben am Samstag da auch gesehen hat, so Köln hat jetzt da das Tor gemacht, wir haben dann eben leider keins gemacht. Aber dass es dann vielleicht ja dann Anfang Dezember auch schon anders aussieht, gerade wenn dann vielleicht auch nochmal der eine oder andere wiederkommt.
Ich glaube nämlich auch, dass beide Mannschaften am Samstag noch nicht das gezeigt haben gegeneinander, was sie zeigen könnten. Und deshalb ist da ordentlich Steigerungspotenzial für den Pokal.
Auf jeden Fall.
Es war ein highlightarmes Spiel, würde ich sagen. Und man hatte auch das Gefühl, dass die Luft ein bisschen raus war nach dem Pokal. Aber auch bei beiden, Köln unter der Woche gegen Holstein Kiel, auch großen Sieg gefeiert, auch einen Bundesligisten rausgehauen. Und bei Hertha zum dritten Mal in Folge, glaube ich, fast die gleiche Startelf innerhalb von einer Woche. Ich glaube, da war auch einfach so ein bisschen Müdigkeit,
ja, das
die überlagert
ich auch
hat.
Also ich glaube auch gar nicht mal jetzt nur körperlich irgendwie. Es ist natürlich auch trotzdem anstrengend, da hintereinander weg die Spiele so absolvieren. Aber das ist eben auch so vom Kopf her so ein Ding ist. Da hast du jetzt gegen Heidenheim dann schon so ein intensives Spiel denn hinaus, wo du alles dann reinwirfst und dann kommt Köln und denkst dir, okay, jetzt dann auch nochmal hier richtig irgendwie und das dann einfach auch irgendwie, ja, dass es dann halt so der Akku vielleicht ein bisschen zu alle ist, wie er eigentlich vielleicht sein müsste, aber das habe ich bei mir selber halt auch gemerkt. Als ich auch am Spielfeld dran stand, dachte ich mir auch, boah, irgendwie nach dem Heidenheim-Ding und jetzt sind hier auch noch Köln nochmal und das ist auch alles mit der Stimmung so intensiv. Aber boah, ich weiß jetzt nicht, wenn wir ein Tor schießen, wie schnell ich da hinterher renne eigentlich.
Es war ja dann auch wirklich so ich habe mich gefragt, wenn nicht so viel passiert im Spiel und du die ganze Zeit quasi eigentlich mit dir selbst redest, wie ist das bei so einem dann doch eher Highlight-Abendspiel? Fällt dir dann zwischendurch nichts ein oder?
Naja doch, also eigentlich irgendwie quatsche ich da immer so ein bisschen vor mich hin. Jetzt weiß ich nicht, was mache ich da zwischendurch? Meistens geht es ja dann halt auch irgendwie um andere Geschichten, wenn jetzt halt mir der Schiedsrichter vielleicht in dem Moment mal nicht so gefällt, wo ich jetzt natürlich jetzt nicht komplett irgendwie steigen kann, wie es jetzt vielleicht irgendwie ein normaler Fan tun würde, aber so manchmal passiert mir das natürlich trotzdem, dass ich dann halt sage, boah Mann, und du kannst doch da jetzt nicht so eine gelbe Karte geben, wenn du die da wiederum nicht gibst und andersrum dann irgendwie. Also eigentlich irgendwie Themen habe ich die ganze Zeit immer und im Zweifel gehe ich dann halt einfach dann auch noch aufs Thema Fans, weil das geht halt immer, weil die machen das ja sowieso die ganze Zeit immer eine gute Stimmung.
Ja.
Und wenn ich jetzt wirklich mal irgendwas habe, wo im Mittelfeld nur die ganze Zeit hin und her geguckt wird, na, dann gucke ich mir halt schön die Fans an.
Stimmt, da ist immer was los.
Richtig.
Am Ende stand es 0-1, 31. Minute, Tim Lemperle. War auch so ein Tor eigentlich aus dem Nichts. Köln hatte vorher fast nichts Richtung Tor gerissen. Aber so eine richtig krasse Chance von Hertha ist mir jetzt auch nicht in Erinnerung geblieben. Es gab ein paar, aber nichts, wo man jetzt dachte so, oh, so knapp. Und da habe ich nämlich auch noch gedacht, so, oh, das ist, glaube ich, für jemanden wie dich dann da unten auch echt so ein bisschen undankbar fast, wenn man so das Gefühl hat, so, oh, man könnte jetzt, emotional und dann,
Ja, das ist dann schon ein bisschen ernüchternd, aber ja gut, dann sind es halt leider ein paar weniger Torchancen als jetzt gegen Heidenheim dann, die dann in den Block kommen, aber
nervenschonender. Auch.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch nicht unwichtig eigentlich. Man altert ja schon da auch die ganze Zeit bei den Spielen immer so ein bisschen weiter.
Es waren zwei komplett unterschiedliche Spiele. Was ist leichter für dich, wenn es so richtig abgeht oder wenn es auch mal so ein bisschen ruhiger zugeht zwischendurch?
Nee, eigentlich, wenn es komplett abgeht.
Also HSV-like.
Ja, genau. Also da ist schon schön, weil dann ergibt sich das ja wirklich quasi von selbst und ich muss halt einfach nur mitgehen und das dann halt einfach so erleben. Und so bei den anderen Spielen, also ist jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt irgendwie dann was vortäusche, dass ich jetzt so tue, oh Mann, und jetzt, das war aber eine Chance und eigentlich schießt er den 8 Meter rüber irgendwie, das mache ich ja auch nicht. Aber es ist natürlich schon halt leichter, wenn dann wirklich hintereinander weg auch eine Torchance für uns kommt und man dann halt einfach so dann auch direkt mitfiebern kann.
Mhm. Es hatte ein paar Konsequenzen, das Spiel. Du hast gerade den Schiedsrichter angesprochen und die gelben Karten.
Mhm.
Marton Dada hat seine 5. gelbe Karte gesehen, fehlt gesperrt gegen Darmstadt. Toni Leisner musste angeschlagen ausgewechselt werden. Da war am Samstag, Sonntag auch noch nicht so klar, wie schwerwiegend es wirklich ist. Linus Gechter fehlt weiterhin. Jay Brooks hat vor dem Spiel gegen Köln gesagt, dass er dieses Jahr definitiv kein Spiel mehr machen wird. 2,25 anpeilt. Das sind 4 Innenverteidiger. Bleibt nur noch Pascal Clemens.
Ja.
Fiello hat gesagt, er wird jemanden aus dem Hut zaubern. Sehen wir dich in der Innenverteidigung gegen Darmstadt?
Das weiß ich nicht. Ich bin eher offensiv. Nein, aber also da bin ich selber auch mal gespannt. Also ich meine, wir haben ja da auch eine Menge junge Talente, die dann auch in der U23 warten oder U19 oder so. Es war ja zwischendurch auch mal Sebastian Weiland auch schon mit im Kader.
Gegen Braunschweig, ne?
Genau, also von daher wird auf jeden Fall irgendeiner denn da schon spielen, der das auch trotzdem auch gut machen wird. Wird natürlich halt aufregend für den, wenn er dann halt wirklich gleich so reingeworfen wird, je nachdem, wie das jetzt dann da halt irgendwie mit den Verletzten oder so aussieht. Aber also gerade mit Pascal Clemens, das hatte ich ihm nach Karlsruhe auch gesagt, da hat er auf der 6 gespielt. Mhm. Und da meinte ich dann auch, wie du manchmal da diese Bälle hin und her schiebst und mit was für einer Ruhe. Da denkt man, der spielt eigentlich schon 30 Jahre und dann ist der eigentlich ja auch noch so unfassbar jung. Also von daher, dem vertraue ich da komplett, dass er da die Innenverteidigung dann auch irgendwie gut in der Hand hat.
Aber ich finde, ich bin bei Pascal Clemens auch jedes Mal wieder irritiert, wenn ich auf das Alter gucke, weil der auch gefühlt schon 3 Jahre eben dabei ist.
Ja.
Bei Marton Dada ist es genau das Gleiche, dass der halt auch erst Anfang 20 ist, ist auch so ein bisschen so, weil der gefühlt schon 5 Jahre dabei ist. Also
stimmt.
Die sind halt schon so etabliert, dass man immer das Gefühl hat, die müssen doch schon Ende 20 sein. Also das ist
aber
ja auch so.
Eigentlich ja genau richtig, genau. Ne? Wenn denn diese jungen Spieler da so reinkommen, dass man dann halt eben auch so jetzt sich nicht irgendwie Sorgen machen muss, dass man sagt, ach Mensch, und das ist jetzt hier so ein Junger und da muss man erst mal gucken, wie das denn alles so läuft, sondern so die kommen rein und die liefern da ihre Spiele hintereinander weg, auch gerade so wirklich Pascal Clemens, ich bin selber so ein Fan, ich finde den so cool, also der spielt so ruhig und unaufgeregt und kann dann auch diese super Bälle hinten rausspielen und trotzdem haut er sich auch in jeden Kopfball, also mit so jungen Jahren dann trotzdem da so eine Leistung auch immer und immer wieder auch schon abzurufen, das ist Weltklasse.
Und ich finde, da ist es auch okay, zwischendurch mal Fehler drin zu haben, weil daran wächst man ja und daran entwickelt man sich ja auch. Weil
ganz
das,
finde
ich, hat man auch viel so in den sozialen Netzwerken gelesen, irgendwie auch viel zu fehleranfällig und schon wieder ein Fehlpass und so. Ja, aber ich finde, das ist einfach was dazugehört, wenn du so jung bist.
Allemal, das war auch so ein Ding auch schon in Kaiserslautern, als Linus Gechter da diesen einen Fehlpass spielt, der direkt da zum Ausgleich geführt hat, oder war es 2-1, weiß ich gar nicht. Und das sei eben auch so, dieses Ding ist, natürlich darf er diesen Ball halt irgendwie eigentlich nicht so spielen, dass er ihn direkt in die Füße spielt, aber dass er es probiert und dann halt beim nächsten Mal weiß, okay, diesmal muss ich es ein bisschen anders angehen, ist ja eigentlich nur gut, dass er es halt auch wirklich spielerisch dann lösen will. Weil am Ende, wenn man dann sagt, na gut, ich habe jetzt Angst vor diesen Fehlern und klopp ihn halt eigentlich nur noch die ganze Zeit nach vorne, das kann ja auch nicht der Ansatz sein.
Das ist eher auch nicht so produktiv für die Spielanlage, ja. Du hast vorhin gesagt, die Jungen sind ja irgendwie immer auch dabei und schon ein bisschen dran. Und wenn sie da sind, reißen sie auch ihre Spiele ab. Jetzt diese Situation in der Innenverteidigung hat mich ein bisschen auch an letzte Saison erinnert. Und zwar genau an das Spiel, was wir vorhin genannt haben, Fürth. Doppelpack kämpft, da musste er danach raus.
Ja.
Und ich glaube, Marton Dardai hatte muskuläre Probleme. Toni Leisner war gesperrt, gelb gesperrt. Und Linus Gechter hatte sich in der Nacht vorher mit Magen-Darm-Grippe abgemeldet. Und dann hatte Paul Dardai, glaube ich, am Abend noch Tim Hoffmann aus Berlin nach Fürth einfahren lassen, weil er noch einen Innenverteidiger braucht und dann verletzt, kämpft sich. Hoffmann kommt rein, spielt, glaube ich, noch eine gute halbe Stunde. Und das war ja auch ein bockstarker Auftritt.
Also bei Tim Hoffmann, das ist auch nochmal so ein Ding. Also gerade auch, was der auch mit seinem linken Fuß ja dann auch kann. Und man da auch bei diesem Spiel gerade, was du meintest, so ein paar Situationen gesehen hatte, wo er es eben auch spielerisch lösen will. Also der kommt da rauf, ist 18, 19 oder so zu dem Zeitpunkt und kloppt ihn eben auch nicht hinten raus, sondern spielt ihn halt kurz raus. So hatte ich mich später dann auch mit Pascal unterhalten. Und er meinte dann auch, dass das halt einfach so diese Oliver-Reiß-Schule halt ist, weil der es ja auch immer schon so mitgegeben hat, dass sie jetzt einfach das alles auch spielerisch lösen, wirklich von ganz hinten. Wenn dann zu dem Zeitpunkt da Tim Goller im Tor war, der dann auch fußballerisch schon sehr, sehr gut ist, dass sie das halt alles so einfach sehr, sehr gut lösen. Und das finde ich dann halt cool, wenn man es dann halt eben auch im Bundesligaspiel sieht. Der kommt das erste Mal auf den Platz, ist eigentlich vorher überhaupt nicht eingeplant gewesen und dann reißt der da so ein Spiel ab. Das fand ich richtig gut.
Ich glaube, Abend vorher war auch noch Mannschaftsabend mit der U23.
Ja, das kommt auch noch mit dazu.
Muss er dann, glaube ich, nach Hause und direkt ins Auto. Ja. Das war ja eine sensationelle Geschichte. Er kann nicht helfen, er ist ausgeliehen zu Erzgebirge Aue, soll da ein bisschen Spielpraxis sammeln, aber das ist dann eben wieder die Chance für andere, um ihren Namen ins Spiel zu bringen. Ich bin auch sehr gespannt, wir hoffen natürlich auch, dass Toni Leisner sich nicht abmelden muss, weil ich finde, auch eine krasse Entwicklung in den letzten Wochen, nachdem er auch einen schwierigen Start hatte, nicht gesetzt war, ist er jetzt der absolute Fels in der Brandung da hinten.
Also was der alles rausköpft, das ist ja unglaublich. Ich würde mir wünschen, dass der es auch vorne mal denn so hinkriegt. Der hat ja da immer mal so seine Möglichkeiten und dass er dann auch da sein Kopfballtor macht. Aber alleine wirklich hinten die hohen Bälle, da macht ihm wirklich ja gar keiner was vor. Der kommt mit einer brachialen Wucht da an. Also den möchte ich auch nicht als Gegenspieler haben.
Ich glaube, gegen Heidenheim war es auch in den ersten Minuten, da hat er vorm Strafraum irgendjemanden umgegrätscht und den Ball aber gespielt, war alles in Ordnung. Mhm. Und das war auch erstmal so statementmäßig.
Richtig.
Ja, ich bin da und so nicht, Freunde.
Erstmal ein Zeichen setzen.
Genau, sehr, sehr faszinierend. Ja, schauen wir, was das gibt. Ich denke, am Donnerstag auf der PK wird es da vielleicht schon das ein oder andere Update auch von Fjell geben. Lass uns noch mal ein bisschen über dich und deinen Job reden, weil das interessiert die Leute da draußen, glaube ich, auch. Du hast gesagt, du bist immer nervös vor diesen Spielen und vor den Vlogs und sowas. Ist das wirklich vor jedem Spiel so oder gibt es da auch mal Spiele, vor denen du nervöser bist als vor anderen?
Nee, eigentlich ist es so die ganze Zeit immer das gleiche Level. Also, dass ich dann da hinkomme und so am Anfang ist eigentlich noch so alles entspannt. Man guckt sich ja alles an und dann zeige ich die Kabine oder so. Das ist ja alles immer schön. Aber wenn dann so die Jungs zum Warmmachen rauskommen, da geht es dann schon so ein bisschen los. Mhm. Und wenn sie dann reingehen, dann denke ich mir immer, okay, jetzt, schwitzige Hände, jetzt geht's so langsam los, man wird so ein bisschen hibbelig. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass eben, weil man irgendwie ja so nah dran ist und ich das ja dann halt auch so für die Fans dann eben vermitteln will, ist es aber für mich dann trotzdem so, okay, ich muss jetzt halt auch irgendwie liefern und die Fans wollen ja dann halt sehen aus meiner Perspektive, wie das Spiel halt nochmal so passiert. Und dass ich dann selber dieses Gefühl immer habe, so okay, eigentlich müsste ich jetzt halt selber wirklich raus auf den Platz und muss jetzt halt selber hier die 90 Minuten irgendwie abreißen.
Also doch Innenverteidigung gegen Darmstadt.
Wie gesagt, Offensive, ja.
So schön mit GoPro am Kopf.
Ja, das wäre natürlich cool.
Das wäre doch nochmal eine ganz neue Perspektive.
Ja gut, aber gibt es da nicht auch so diese Dinger, die man sich eher halt so umbindet, dass man das halt hier hat? Ich glaube so mit
aber
den Kopfbällen wäre
so
ein bisschen... Ja, weiß ich jetzt nicht, ob es darum geht, wie lustig das aussieht, aber ja, muss man mal gucken. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie mal hin, dass ich da irgendwo mal mitspielen kann.
Testspiel im Trainingslager oder so.
Das wär's.
Hast du manchmal ein Gefühl, wie das Spiel ausgeht? Oder ob Hertha es noch drehen kann oder ob das noch in die andere Richtung fällt oder so? Manchmal hat man das ja.
Manchmal bin ich, glaube ich, ein bisschen zu positiv. Mhm. Also, dass ich mir denke, na gut, das sieht jetzt gerade nicht so gut aus, aber eigentlich im Fußball kann immer alles passieren, dass ich mir dann denke, na gut, vielleicht reißen wir das jetzt doch noch so um. Da fällt mir als Beispiel dann wiederum das Lautern-Spiel im Pokal ein, letzte Saison, wo es ja wirklich eigentlich so überhaupt nicht danach aussah, dann wurde ja Fabi Rehse eingewechselt und da sind ja auch schon wieder die ersten Tränen geflossen, weil ich mir dachte, okay, vielleicht reißt der jetzt halt irgendwie mit. Und dann hat er auch so wirklich schon ein bisschen Schwung mit reingebracht. Ja. Und da dachte ich mir auch, okay, wenn wir jetzt hier irgendwie wenigstens dieses eine Tor machen, dann sind wir wiederum auch in deren Köpfen unterwegs. Und dann haben wir es ja da leider irgendwie nicht so hingekriegt, aber irgendwie so dieses Positive, dass man irgendwie immer daran glaubt, das habe ich eigentlich tatsächlich immer.
Keine verkehrte Lebenseinstellung, finde ich.
Ja, andersrum ist auch schwierig dann.
Ja gut, ich glaube beim Fußball schon, aber ich finde so generell immer daran zu glauben, anstatt in Fatalismus zu verfallen, ist schon eine ganz gute Sache.
Ja, das versuche ich mir auch beizubehalten.
Du gibst immer einen richtig detaillierten Einblick hinter die Kulissen. Mhm. Das ist auch das, was die Fans unter euren Videos immer kommentieren und sagen so, hey, mega cool und dass wir das alles mitbekommen. Und ich habe in Karlsruhe gesehen die Kabinchen, die du immer verteilst und so. Also einfach wirklich ein ganz anderer Blick. Weißt du noch, wie die Idee entstanden ist?
Boah, also im Grunde hat sich das in der Saison schon so ein ganz kleines bisschen entwickelt, also in der Erstligasaison, als wir abgestiegen sind. Mhm. Ich glaube, der allererste Stadion-Vlog müsste, glaube ich, ein Testspiel gegen Ludwigsfelde gewesen sein. Mhm. Aber da war es wirklich so ganz rudimentär, so einmal die Kabine gezeigt und dann, wie die Jungs zum Warmmachen rausgegangen sind. Das war dann schon so ein bisschen der Vlog. Ansonsten war es eigentlich nur dann die Highlights. Dann ging es danach schon so ein bisschen detaillierter im Trainingslager, als wir gegen Millonarios gespielt haben, dieses eine Testspiel in Orlando.
Oh.
Das war ja auch cool. Das hat mich ja dann auch irgendwie komplett mitgenommen, gerade auch, weil man da halt irgendwie sich jetzt noch nicht so richtig die Gedanken gemacht hat. Da bin ich auch einfach quer durch dieses ganze Fanlager von Millonarios gelaufen, die ja überall mit ihren Fahnen und dann hatten die da, glaube ich, auch Pyro und so mit dabei.
Eine ganze Menge, ja.
Genau, und dann bin ich da halt auch einfach durchmarschiert und irgendwie fand ich das da auch schon richtig cool. Und dann haben wir halt immer weiter darüber gesprochen, immer so diskutiert, wie können wir das denn eigentlich alles so angehen, hatten ja dann in der Zwischenzeit so eine Rubrik, die hieß All Areas. Mhm. Also es war ja dann, dass wir eigentlich genau das gemacht haben, wie jetzt schon beim Vlog, nur dass wir es halt unkommentiert gemacht haben.
Mhm.
Also haben ja dann auch hinter den Kulissen gezeigt, genau, und wie es denn da eben so aussieht. Und haben uns dann halt so immer weiterentwickelt, dass ich dann ja in der Erstligasaison auch in Dortmund und in Leverkusen auch schon einen Vlog hatte.
Mhm.
Das haben sich jetzt aber nicht so viele Leute angeguckt, weil es zu der Zeit eben auch wirklich nun nicht so erfolgreich leider war. Aber haben uns dann auch wieder hingesetzt, gesagt, na gut, und wie können wir das doch denn weitermachen? Und wieso Stadion-Vlogger gibt es jetzt halt überall.
Yeah.
Wenn wir dann aber eigentlich auch die Möglichkeit haben, halt eben genau diese Einblicke halt auch noch zu bieten und auch noch genau live am Spielfeldrand, mhm, mit dabei sind, dann müssen wir das halt irgendwie nutzen. Und dann hat sich das in der letzten Saison in der zweiten Liga ja schon so immer weiter etabliert. Da war dann eigentlich der Ansatz, dass wir einmal im Monat diesen, mhm, Vlog machen, weil es dann auch schon so ein bisschen zeitintensiver ist, das dann zu schneiden und sowieso auch bei den Spielen dann immer dabei zu sein und alles. Ja, und dann ging es dann irgendwie ein bisschen schneller. Dann kam dann irgendwann das HSV-Spiel und dann dachten wir uns, na gut, dann können wir danach ja auch schon laut dann wieder machen. Und ja, ich glaube, hinten raus war es dann so, dass wir von der Saison die letzten 8, 9, 10 Spiele oder so wirklich auch durchgehend dann einfach alle so einen Vlog gemacht haben. Dass wir jetzt dann eben auch schon dabei sind und gemerkt haben, na gut, die Leute finden es halt cool, dass sie halt solche Einblicke kriegen,
mhm,
dass sie halt einmal natürlich den Vlog haben, dann aber auch sowieso die Doku, die ja dann auch noch bei uns dann immer läuft, das, ja, sind ja auch nochmal ganz andere Einblicke und dass wir dann gesagt haben, dann müssen wir halt es eben halt noch intensiver machen und ist auch selber auch so ein bisschen mein Anspruch, weil ich mir dann eben selber auch denke, ich möchte halt dann nichts verpassen, das, mhm, ist so ein bisschen mein FOMO, dass ich ein so ein Spiel mal hatte, als wir letzte Saison zu Hause gegen Magdeburg gespielt haben und, mhm, das ja auch so eine unglaubliche Stimmung, ja, da war und dann vom Spiel her ja auch, ich glaube, da haben wir dann 3-2 gewonnen, genau, wenn ich mich nicht, ja, irre, und da war es halt eben so, ich war halt eigentlich für den Dienst nicht eingeplant, dachte mir aber, na komm, wir haben jetzt hier diese Kamera, die war da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, einen Monat oder so her, dass wir uns die gekauft haben und ich konnte noch gar nicht alle Funktionen, man kann ja noch 1000 Sachen mit dem Ding, ja, machen, also dachte ich mir, kann man ja unter Wettkampfbedingungen dieses Ding mal ausprobieren. Also haben mich dann auch eine Menge Leute ja gesehen, wie ich am Spielfeld da rumlaufe und dann kommt halt danach so, hey, wie sieht's denn jetzt halt eigentlich aus? Wo ist denn eigentlich der Vlog? Und ich meinte so, hey, Freunde, seid mir nicht böse, aber ich hab's halt einfach nur ausprobiert.
Ja.
Und das war, muss man auch noch dazu sagen, es war halt einfach so schon richtig traurig für mich, weil ich mir dachte, Mann, wirklich. Und dann bin ich dabei und ich konnte ja einfach nicht erahnen, dass das dieses Spiel wird. Und das i-Tüpfelchen war dann tatsächlich, als ich dann an meinem Platz saß und dann halt ziemlich früh dann auch schon da war. Und es kommt dann halt Benny Weber halt runter und meint dann so, ja, er hat Stress zu Hause. Und ich sitze da und dachte mir, oh Gott, was ist denn jetzt? Was will er mir denn jetzt hier erzählen? Das kann ja nicht wahr sein. Und er meinte, ja, na, die Kinder fragen ihn die ganze Zeit, wo der Vlog denn halt kommt.
Ja, Dennis.
Und ich dachte mir, ach, tu mir doch bitte sowas nicht an, das kann doch nicht wahr sein, sag mir doch jetzt sowas nicht auch. Jetzt war ich auch noch die Kinder von Benny Weber traurig.
Ja.
Also da meinte ich dann, ja, es kommt halt leider nicht, aber ich versuch's dann natürlich beim nächsten Mal dann halt irgendwie dann dabei zu sein. Und wirklich so seitdem ist es so, dass es mir richtig schwerfällt, einfach mal so irgendwie abzuschalten, einfach mal so nur zum Spiel zu gehen, als dass ich dann halt wirklich unten dann auch, mhm, arbeite und dann halt den Vlog aufnehme.
Es gucken ja auch einfach mehr Leute mittlerweile die Vlogs als zum Beispiel die PK oder auch ein paar andere Videos, die Doku, mhm, mal rausgenommen. Also,
ja,
das ist ja mittlerweile schon ein fester Bestandteil.
Das freut mich auch.
Du hast Fans, auch die wirklich deine Fans sind.
Ja.
Nicht, also auch Hertha-Fans, aber auch deine Fans. Ich habe im Trainingslager im Sommer in Österreich, ich weiß nicht, wie viele Selfies du da bei Testspielen und Co. gemacht hast.
Das kann ich tatsächlich auch immer noch nicht glauben. Also wie sich das wirklich so entwickelt hat, ich bin da unfassbar dankbar, dass ich das dann wirklich so machen kann, dass ich diese Möglichkeit dann da habe. Aber so, oh, es gibt so viele Momente, wo ich mir dann auch immer noch so denke, man, das kann halt nicht wahr sein, dass jetzt halt wirklich Leute dann zu mir ankommen, da laufen halt im Zweifel die Spieler gerade vorbei und trotzdem rufen sie dann, aber hey Dennis, und guck doch mal her, so nach dem Motto. Es ist unfassbar krass, aber es ist natürlich halt auch unfassbar cool irgendwie.
Aber es hat auch dazu geführt, dass Benny Weber, als Christian Fjell bei euch in Westend ankam, mhm, auch gesagt hat, ja, das ist der Dennis, der ist bekannter als manch ein Spieler.
Da bin ich auch erst recht im Boden versunken. Also es war auch dann schon wieder so ein Moment, aber es ist natürlich halt auch unfassbar schön zu hören, wenn man dann solche Komplimente ja dann auch irgendwie kriegt. Und das zeigt mir dann wiederum nur, dass ich ja dann eigentlich das irgendwie gerade richtig mache, eben was die Leute dann halt so sehen und dass ich so meinen Teil eben dazu beitragen kann, was ja sowieso auch der ganze Ansatz jetzt halt bei uns beim, mhm, Medienteam ist, ob es jetzt dann beim Social Media ist oder wirklich beim Rest vom Hertha TV, mhm, halt mit der Doku und so,
ja,
dass wir halt wirklich alle unseren Teilen dazu beitragen, dass es dann halt einfach dass Hertha ja dann auch doch irgendwie wieder cool ist, wo halt manche Leute vielleicht mehrere Jahre auch immer dachten, so, Mann, was machen die denn da eigentlich? Und irgendwie kriegen die ja so gar nichts richtig gebacken, denn da gerade, dass wir aber im gesamten Team, aber auch wirklich überhaupt bei Hertha, dass wir es halt so umwandeln können, dass wir es dann doch auch hinkriegen, dass wir vielleicht ein paar Leute, die jetzt vor ein paar Jahren so Hertha vielleicht ein bisschen vernachlässigt haben, dass sie dann doch wieder da sind und im Zweifel sogar sagen, hey, ich bin jetzt doch auch wieder Mitglied und es hat mich so überzeugt, was ihr da macht. Jetzt ist es irgendwie wieder so nahbar, dass man sich dann doch auch wieder mehr dafür interessiert. Und das ist natürlich halt das schönste Kompliment.
Es ist wirklich eine krasse Entwicklung. Also wenn man sieht, wie es so vor 3 Jahren war, was so Social Media und Co. angeht und jetzt ist es, ich finde, man sieht es bei allen Vereinen, aber die Entwicklung bei Hertha ist nochmal ein Stück krasser irgendwie, weil noch mehr Formate, verschiedene Sachen, ich finde die Vorstellungsvideos oder die Verkündungsvideos mit Vertragsverlängerungen oder neuen Spielern oder so, die hatten ja auch eine ganz neue Qualität. Mhm. Gab es dafür irgendwie so einen Knackpunkt, an dem ihr gesagt habt, okay, wir versuchen jetzt was Neues? Kam das mit neuem Personal oder war es vielleicht also, auch das Ladebalken-Desaster?
Insgesamt so, dass, glaube ich, so nach dem Abstieg waren ja sowieso eigentlich alle erstmal so unfassbar traurig, dass wir eben abgestiegen sind. Und trotzdem war es ja aber auch so, gerade unter Kai muss man ja nun wirklich sagen, dass der ja auch schon so mitgerissen hat, dass er einfach trotz Abstieg, der sich da schon so entwickelt hat, dass ja auch einfach noch mehr Mitglieder dazu gekommen sind. Yeah. Und das war so ein bisschen der Startschuss, als dann insgesamt dann halt so gesagt wurde, okay, wir stellen uns jetzt halt so und so auf, halt jetzt nicht nur von der Mannschaft her, sondern auch wirklich hinter den Kulissen, halt auch im Medienteam oder so. Und dass man sich dann dachte, na gut, wir gehen jetzt die Sachen einfach mal so wirklich ein bisschen anders an und gucken mal, dass wir halt eben, was ich schon meinte, so nahbarer sind, dass wir halt viel mehr Sachen halt irgendwie noch zeigen können, dass wir eben auf verschiedene Art und Weisen eben bestätigen können, was wir jetzt ja eigentlich gerade für eine gute Arbeit dann halt auch hinter den Kulissen dann schon machen. Ob es jetzt wirklich bei der Geschäftsführung losgeht oder dann immer so weiter runter. Dass wir halt einfach so die Dinge einfach so ein bisschen versucht haben, mal anders zu sehen. Mhm. Und so die Leute, die wir jetzt da eben haben, wirklich die ganzen Kollegen, die auch so unfassbar kreativ sind, die bringen dann halt ihre Ideen mit rein. Und so wie es halt damals vielleicht war, wenn es dann so ein bisschen sportlich nicht so gut läuft, wo dann eher gesagt wurde, okay, sowas können wir jetzt dann eher nicht machen, weil wir müssen uns eher ein bisschen konzentrieren. Mhm. Und wenn wir jetzt halt nach draußen zeigen, so hey, jetzt machen wir hier aber irgendwelche Späße, dann sagen die Fans natürlich auch, ja toll, ihr steigt jetzt hier ab und könnt aber solche Videos machen.
Ja.
Und das ist, war für uns natürlich halt auch immer schwer, aber gerade jetzt, wo man dann gesagt hat, na gut, wir starten jetzt in der zweiten Liga, es ist wirklich wie so ein Reset denn da irgendwie erstmal auch für uns, dass wir dann eben versuchen, so die Leute halt eben jetzt auch immer anders mitzuziehen und probieren halt eben dann auch mal so Sachen aus, die wir vielleicht vorher eben nicht gemacht hätten.
Und es macht ja auch jeder mit. Das finde ich auch so faszinierend. Also ich meine, Benny Weber war bei manchen Vorstellungsvideos ja auch mit dabei und so, das ist ja auch eine gute Sache für die Fans, um zu sehen, so wer ist denn da eigentlich verantwortlich und wie ticken die eigentlich? Das ist ja auch.
Ja, also es ist, muss man dazu sagen noch, das ist jetzt halt ja wirklich auch brandaktuell. Da hatten wir ja gestern dann das erste Video schon, heute kam dann das zweite raus, weil wir jetzt da so die Blue Week da bei uns haben und dass dann da eben Toni Leistner ja dann halt auch so mitgespielt hat und dann so einen auf Stromberg dann da macht. Und wirklich, also alleine jetzt diese ersten beiden Videos, so auch die zu machen schon, also die Kollegen haben die Idee gehabt, der eine Kollege kam irgendwann mit der Idee, hey, wir haben jetzt diese Woche, dann lass uns doch mal gucken, so wie wir das irgendwie machen können, dass es jetzt halt eben nicht nur so ist, hey Mensch, und wir haben jetzt hier das und das im Verkauf oder so, das ist ja sonst irgendwie langweilig, sondern lass uns mal irgendwie ein bisschen da auch wieder was anders machen. Und dann kam diese Idee auf und dann, na, mit wem können wir das denn machen? Na, Herr Toni wäre doch irgendwie so ein bisschen der Typ dafür, aber dass er es am Ende dann wiederum auch noch so geil irgendwie rüberbringt, das hätten wir uns eigentlich auch irgendwie nicht so richtig erträumen können, eigentlich schon davor. Und da kann man sich noch auf was freuen.
Okay. Ja, ich glaube, manch ein Spieler ist wahrscheinlich auch besser zu gebrauchen für sowas als manch anderer. Also gerade
ja,
so
gut,
die,
aber
die
das hängt ja wirklich immer vom Typ dann.
Genau,
ab, ne?
Die so ein bisschen lockerer sind und so. Deshalb, als ich das gestern gesehen habe, diesen ersten Anteaser mit Toni Leistner, dachte ich so, ja, passt.
Ja.
Wir haben gerade über die Vlogs und dass sie mehr Zuschauer haben als PKs und so gesprochen. Hast du einen Lieblingsvlog?
Oh, einen Lieblingsvlog? Also ich glaube, am HSV-Vlog kommt eigentlich nichts so richtig vorbei. Also es ist, ich glaube, ja doch, nee.
Ist das?
Gegen HSV im Pokal, ja.
Da würde Nelis dir zustimmen, der sonst auf der Seite sitzt. Liebe Grüße an dieser Stelle. der guckt sich den Vlog, glaube ich, ganz gerne an, wenn die tristen Tage in Berlin ein bisschen zu trist werden, um die Stimmung wieder aufzuhellen. Okay. Wenn man ihn fragen würde, was in seiner Zeit als Volo bislang sein Highlight war, würde er immer dieses HSV-Spiel nennen und verweist dann auch immer gerne auf diesen HSV-Vlog.
Oh, sehr gut. Schöne Grüße von mir auch.
Ich muss zugeben, ich habe ihn das erste Mal jetzt vor dem Pokalspiel gegen Heidenheim gesehen, als ich mich so ein bisschen auf unsere Folge vorbereitet habe. Und ja, ich war danach dann auch recht motiviert für das Pokalspiel. Und beim HSV-Spiel selbst war ich gar nicht im Stadion, das hat Nelis nämlich gemacht. Da war ich nämlich krank und saß zu Hause und saß da bis um 23:30 vor meinem iPad und dachte die ganze Zeit so, warum zur Hölle kann ich nicht da sein? Ja. Also es war ja schon sensationell. Geht das dann auch damit einher, dass das so dein Highlight-Spiel der letzten Monate war?
Ja, das kann man schon so sagen. Also ich meine, wenn wir wirklich in der 90. das 2-2 schießen und dann in der 120. nochmal das 3-3 und dann das Elfmeterschießen noch kommt, also ich weiß wirklich nicht, wie das eigentlich zu toppen ist. Und überhaupt auch so die Geschichten, die ja dann halt während des Spiels dann so halt passiert sind, dass dann eben Nader ja dann da auch eingewechselt wurde und dann auch wirklich gleich so dieses eine Tor dann auch einleitet mit diesem Weltklasse-Pass da auf die andere Seite.
Ja.
So, das sind eben so diese Dinge, an die man sich dann halt auch komplett dann erinnert. Also eigentlich hat man das auch, ich habe es wirklich direkt vor Augen nochmal, wie das Spiel dann da auch abgelaufen ist.
Sensationell. Ist wahrscheinlich auch leichter, über solche Spiele zu vloggen, als über Niederlagen, ne? Hatten wir vorhin ja schon.
Genau.
Lass uns mal vorausschauen.
Ja.
Samstag, 13 Uhr, SV Darmstadt 98, Lilien. Ich habe jetzt schon das Stadionlied im Ohr. Das wird mich wieder die ganze Woche begleiten. Bist du dabei?
Ich bin auch dabei, ja.
Dann kann schon mal nichts schief gehen.
Na, weiß ich nicht.
Gefühlt ist es die Mannschaft der Stunde gerade. Mhm. Auch wenn es sich in der Tabelle noch nicht so ganz zeigt. Anfang der Saison fast schon abgeschrieben. Dann Trainerwechsel jetzt mit Florian Kohfeldt, der irgendwie voll durchstartet.
Ja.
Ich habe es mir aufgeschrieben. Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Hertha und Darmstadt gab es 2018 in der zweiten Pokalrunde. Weißt du noch, wie es ausging?
Boah, tatsächlich leider nicht.
Ein 2-0. Und die bisherige Bilanz: in 22 Duellen gab es 11 Siege, 6 Niederlagen und 5 Remis. Also deutlich pro Hertha. Ich bin ziemlich gespannt, auch durch die Personallage, die ja dann eventuell noch ein bisschen dünner werden könnte, weil ob der eine oder andere zurückkommt, ist ja auch fraglich. Ja. Was meinst du?
Boah, es wird natürlich schon sehr, sehr schwer, eben gerade wenn Darmstadt ja da auch wirklich so einen Lauf hat und die ja dann auch echt viele Tore schießen, das kommt ja eben auch noch mit dazu. Aber ja, also ich finde auch, es kann irgendwie alles passieren. Also es ist immer natürlich auch so eine Frage der Tagesform, wie es denn halt läuft, aber eigentlich sind unsere Jungs da wirklich so vom Kopf her so gut eingestellt und wenn sie es dann halt einfach so auf den Platz dann halt auch bringen, wie wir ja schon gesagt haben, jetzt so gegen Heidenheim war es natürlich alles sehr intensiv, gegen Köln war dann irgendwie, weiß nicht, so die Konzentration nicht so ganz da, dass da schon so ein paar Fehlpässe auch mit dabei waren, aber wenn man sich jetzt halt so komplett neu auf dieses neue Spiel dann eben auch einstellen kann, dann kann da wirklich auch alles passieren. Und auswärts sieht es ja da eigentlich auch gerade ganz gut aus. Wir jetzt halt nicht sagen, naja gut, darauf müssen wir uns jetzt hier berufen und deswegen klappt es dann auch. Aber weiß ich nicht. Und was ist denn da halt auch auswärts, dass so diese Spielweise, die wir denn da halt auch mitbringen, dass die da gerade ganz gut passt. Jetzt muss man halt gucken, dass es dann da wiederum auch passt. Nicht, dass man jetzt im Nachhinein sagt, ja, jetzt hat er da gesessen und dann sagt er noch, komm, auswärts sind wir so gut dabei und dann kriegen wir komplett auf die Mütze. Das habe ich natürlich nicht. Aber ja, ich freue mich trotzdem auch auf dieses Spiel, denn da schon wieder, ich war auch noch nicht in Darmstadt. Also von daher kann ich dann da auch wieder alles ganz jungfräulich dann zeigen und freue mich dann auch schon wieder drauf.
Ist, glaube ich, ja auch umgebaut.
Ja.
Moderne Kabine, gibt vielleicht dann auch wieder viele Kabinchen.
Das kann natürlich sein, das muss man dann sehen.
Tippst du Spiele?
Ja, also es gab eine Zeit, wo ich es nicht gemacht habe, weil ich dann halt auch irgendwie so abergläubisch war und mir dann dachte, na gut, wenn ich jetzt tippe und es dann in die Hose geht, dann ist es schwierig. Dann lief es da aber trotzdem auch irgendwie mal so in der Phase nicht. Also von daher, ja, jetzt tippe ich auch wieder.
Dann darfst du tippen.
Ah, okay. Damit hätte ich rechnen müssen, dass jetzt diese Frage natürlich kommt. Dann tippe ich mal auf ein 3-2 für uns.
Okay. Ich muss dazu sagen, dass ich aus den letzten 3 Spielen 2 Spiele komplett richtig getippt habe.
Okay.
Deshalb fühle ich auch so ein bisschen Druck jetzt. Also 3-1 Karlsruhe und 2-1 Heidenheim hatte ich tatsächlich auch.
Sehr gut. Oh, wobei das 2-1 hatte ich sogar auch.
Das 0-2, ich hatte ein 2-0 gegen Köln. Das 0-1 hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Aber ich finde es auch grundsätzlich, also ich tippe auch grundsätzlich eher lieber für Hertha, weil man dann in der Folge darauf sich freuen kann, dass man richtig getippt hat und Hertha gewonnen
hat. Richtig, sehr gut.
bei den 3 Toren für Hertha gehe ich mit. Ein Gegentor.
1? Okay.
3-1. Schauen wir mal.
Mal sehen, ich bin gespannt.
Ja, Dennis, hast du großen Spaß gemacht?
Hey, mir auch.
Eine emotionale Woche mit einem großartigen Pokalsieg und einem, ja, der Chance auf Wiedergutmachung, sagen wir so.
Sehr gut, ja.
Unsere nächste Folge gibt es am 11.11. Übrigens garantiert karnevalsfrei, kann ich euch versprechen. Und dann wurde ich in den Kommentaren und auch per Mail einmal darauf hingewiesen, dass es vielleicht ganz schlau wäre, euch da draußen zu sagen, dass ihr einen Daumen da lassen sollt und unseren Kanal abonnieren sollt, weil ihr das auch ganz gerne vergesst. Und wenn ich euch darauf hinweise, dann macht ihr das. Das finde ich super. Also auf all unseren Portalen. Und ja, Dennis, euch viel Erfolg in Darmstadt.
Vielen Dank.
Wir sehen uns und hören uns ja dann sicher die Tage nochmal.
Das machen wir.
Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und dabei sein. Und bis nächste Woche.
Ein Podcast von Funke.